Huge news, Wayfair shoppers. There's still time to shop Wayfair's Cyber Week sale. Right now, you can score up to 70% off everything home. Save on kitchen and dining, bedroom furniture and mattresses, seasonal decor, and way more. Plus, with Wayfair's fast and easy shipping, everything home comes right to your home, just in time for the holidays. So don't wait. Save up to 70% off during Wayfair's Cyber Week sale. Now through December 7th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Neue Zeiten brauchen neue Zeitungen.
Die TLZ wird 80 Jahre alt.
Welche Zukunft siehst du für deine TLZ?
Für wen wollen wir weiter was machen? Natürlich für die Leserinnen und Leser. Das können auch Hörerinnen und Hörer sein.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge Reden wir über Thüringen. Das ist der Podcast der Thüringer Allgemeinen, der Ostthüringer Zeitung und der Thüringischen Landeszeitung, den Sie schon kennen und in dem wir ganz oft und ganz viel und ganz intensiv über verschiedene Themen, die Thüringen betreffen, reden. Mein Name ist Fabian Klaus und mit mir im Studio ist mein Kollege Elmar Otto, der uns unseren Gast jetzt erstmal vorstellt. Herzlich willkommen, Elmar.
Hallo Fabian. Ja, und es handelt sich heute um eine Premiere. Wir haben nämlich erstmals eine Kollegin als Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist, das hört man am Singsam in ihrer Stimme, manchmal mehr, manchmal weniger raus, in einer kleinen Gemeinde in Schwaben geboren, also in Baden-Württemberg. Aber seit mehr als 3 Jahrzehnten ist sie nunmehr bei der Thüringischen Landeszeitung, die meisten kurz TLZ nennen, im März 1990. Kam sie nach Gotha und wurde dort Redaktionsleiterin. Ab 1998 war sie dann stellvertretende Chefredakteurin und seit 2022 ist sie nun Chefredakteurin. Kenner der Thüringer Medienlandschaft werden längst wissen, um wen es sich handelt. Herzlich willkommen, Gerlinde Sommer.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Und weil wir uns alle schon sehr lange kennen, duzen wir uns. Das ist auch eine Premiere hier in dem Podcast.
Das ist wahr. Das vorab zur Erklärung und jetzt noch die zweite Erklärung. Warum, Gerlinde, haben wir dich heute eingeladen in den Podcast? Das ist ganz einfach. Die TLZ steuert auf einen großen, runden Geburtstag zu. Die TLZ wird 80 Jahre alt und ist damit ja die Zeitung, die, ich sage jetzt erstmal, wir kommen später noch auf die Details, das wirst du uns sagen, einen sehr, sehr stolzen Geburtstag feiert. Und warum das so ist, darüber wollen wir in diesem Podcast heute mal reden. Und Gerlinde, sag uns doch mal, was macht diesen 80. Geburtstag der TLZ, deiner TLZ, unserer TLZ, ich glaube, so weit können wir gehen, was macht den so besonders?
Ja, zum einen ist natürlich, dass wir überhaupt den 80. feiern, dass wir den feiern können, aber dass wir den auch feiern. Normalerweise wird der 75. gefeiert, also der 25., der 50. und der 75. Aber jeder, der 5 Jahre zurückguckt, weiß, warum wir natürlich im September 2020 nicht groß feiern konnten. Ich finde aber, man muss die Feste auch wirklich festhalten und es ist umso wichtiger, jetzt zu feiern, weil wir auch viel zu feiern haben, nämlich unsere Rolle in der Demokratie.
Die TLZ ist anders als ihre Schwesterzeitung nicht aus SED-Organen hervorgegangen. Jetzt sind wir aber 35 Jahre nach der deutschen Einheit. Spielt das heute noch aus deiner Sicht eine Rolle?
Naja, wenn wir jetzt am 24., das ist unser Geburtstag, wenn wir da diesen Geburtstag feiern, dann kommt zum Beispiel die Tochter unseres Gründungsverlegers, Frau Strauß, Ruth Strauß, Die war 1948 11 Jahre alt und da wurde ihr Vater, der eben unser Gründungsverleger war und gleichzeitig auch LDP-Landtagsabgeordneter, verhaftet von den Sowjets und erst in Dunkelhaft gesteckt und dann ins Lager geschickt, unter anderem nach Workuta, zu 25 Jahren aus Moskau als Direktive aus Moskau verurteilt. Und konnte erst im Sommer 1955, als Adenauer nach Moskau gereist ist, zurückgeholt werden. Die Familie, die in Erfurt gelebt hat, in der Zwischenzeit und ausgeschlossen war, also ich sag mal sippenhaft, ja, und die nur deshalb überleben konnte, weil die Mutter bei der TLZ eine Stelle bekommen hat, die musste dann auch nach West-Berlin gehen. Also das ist schon noch ganz schön nah. Also die Frau lebt, ihr Bruder lebt auch, Lutz Becker kann leider nicht kommen, ist erkrankt. Also das ist nicht so weit weg, was damals war in unserer Gründungsgeschichte. Und deshalb finde ich, dass das natürlich immer eine Rolle spielt. Aber auf dem Weg hierher von Weimar nach Erfurt fahre ich immer mit der Bahn, saß heute eine Frau neben mir, die sich seit über 25 Jahren in der Gedenkstätte Buchenwald um Bildungsfragen kümmert. Das ist so etwas, was uns natürlich auch ganz nah ist. Also zum einen natürlich wegen des Standortes Weimar, wo diese Zeitung gegründet wurde. Man muss ja wissen, das war die Landeshauptstadt. Deshalb war da auch der Sitz der Zeitung. Das ist für uns vor der Haustür. Und das ist immer ein wirklich ganz wichtiges Thema und durch die unterschiedlichen Zeiten auch. Natürlich 1990, wir werden sicherlich nochmal drauf kommen, auf diese Transformation, die da stattgefunden hat. Ein ganz wichtiger Gegenstand der Berichterstattung war für uns natürlich die Leute, die während der DDR-Zeit weggesperrt wurden. Und die sind zu uns gekommen. Das ist eigentlich natürlich dadurch, dass wir eine Blockzeitung waren, naheliegend. Aber wir hätten ja auch sagen können, wir verweigern uns diesem Thema. Das haben wir nicht gemacht. Also deshalb haben wir dieses Vertrauen uns ja auch erarbeiten müssen. Und das haben wir auch. Und das gilt bis zu heute.
Du hast ja ganz viel von unserem Gründungsverleger schon gesprochen. Ich glaube, wir nennen einmal den Namen. Ne?
Hermann Becker.
Was war denn Hermann Becker in der Recherche? Du hast ja ganz viel geschrieben. Wir kommen dann auch nochmal drauf auf ein Sonderprodukt, was erscheint. Was war denn Hermann Becker aus deiner Sicht für eine Persönlichkeit?
Also ich würde sagen, also ein Mensch, von dem es zu wenig gab. Der ist 1905 in Plauen geboren, kommt dazu eine Banklehre zu machen. Eigentlich will er studieren, aber in den 20er Jahren, die Familie war nicht begütert und die Zeiten sind arm, fängt er an zu studieren, kann das sich überhaupt nicht leisten. Dann macht er eben diese Banklehre und so kommt er nach Erfurt und wird dann hier bei verschiedenen Banken arbeiten und Ende des Weimarer Republiks, also er engagiert sich da als junger Mann politisch, ist er bei einer Partei, die ist linksliberal. Und da tritt er auch für die Landtagswahl an, kommt nicht rein. Dann kommt ziemlich, das ist 1933, die Nazis sind an der Regierung. Und da wird er erstmal ein bisschen eingeknastet, kommt in Haft. Wird jetzt nicht verurteilt, aber das ist natürlich ein Schuss vor den Bug. Und der Mann wird dann die ganze Zeit weiterhin bei der Bank tätig sein. Hier in Erfurt, da wohnt auch die Familie, also da werden dann auch die Kinder geboren. Und ganz am Ende wird er dann noch eingezogen und erlebt, dass die Amerikaner, ich glaube bei ihm wirklich eine Befreiung, also dass die Amerikaner kommen und da ist er gerade in Hersfeld und so kommt er dann wieder nach Erfurt zurück.
Jetzt reden wir über eine Zeitung, über die Thüringische Landeszeitung. Ich sage ganz bewusst und sehr laut die Thüringische Landeszeitung und nicht die Thüringer Landeszeitung, wie es bisweilen ja immer mal wieder falsch gemacht wird. Das ist ja von jeher, Gerlinde, das weißt du, das wissen wir, die kleine Zeitung in Thüringen, gerade in diesem Konstrukt mit den Schwesterzeitungen Thüringer Allgemeine und Ostthüringer Zeitung. Aber Gerlinde, du hast gerade schon gesagt, ne, Demokratie, ganz wichtiges Thema und wir haben uns als TLZ eben auch 1990 nicht verweigert, den Leuten, die dann zu uns gekommen sind. Ist das auch ein Punkt dafür, Gerlinde, dass es gelungen ist, überhaupt diese Zeitung über diesen langen Zeitraum nicht nur zu halten, sondern auch zu erhalten, als das, was sie ja heute noch ist, immer noch die Zeitung mit den Leserinnen und Lesern, die 1990 zum Großteil auch zu uns gekommen sind?
Du weißt ja selbst sehr gut, dass wir mal einen Chefredakteur hatten, der gesagt hat, lang ist nicht groß. Das will ich beim Thema, die einen sind klein, auch mal so in den Raum werfen. Und dann kommt das ja nicht aus dem Nichts. Also die LDP gründet 1945 diese Zeitung. Und diese Zeitung erscheint in ganz Thüringen. Deshalb heißt sie auch zu Recht Thüringische Landeszeitung. Also gab es genauso eine Sula-Ausgabe wie eine Gera-Ausgabe. Nachher erst 1952, als sozusagen diese Bereinigung, diese Personalbereinigung stattgefunden hat, andere Gründungsverleger, es waren insgesamt 7, die haben halt einen Tipp gekriegt nach dem Motto, wenn du heute Nacht nicht weg bist, dann steht morgen jemand vor der Tür. Also nachdem sozusagen diese Bereinigung stattgefunden hat, sich auch die LDPD dann selber als Teil dieser Nationalen Front verstanden hat und die Bezirke kommen, dann kommen ja die SED-Bezirkszeitungen. Und die anderen Parteizeitungen müssen gucken, wo sie bleiben. Also das Tageblatt der CDU im Eichsfeld zum Beispiel und sonst. Und auch die TLZ und die Thüringische Neuesten Nachrichten für die NDPD. Und dann gibt's so eine verrückte Geschichte und an der kann man das, glaube ich, auch sehr gut zeigen. Also zum einen gab es Papierkontingent. Wenn du jemanden klein halten willst, dann machst du einfach, solange es nur Print gibt, machst du halt ein Papierkontingent. Und die einen kriegen 400.000 Exemplare und die anderen 40.000 Exemplare. Das ist jetzt nicht von mir recherchiert, das weiß einfach jeder. Jetzt haben sich Leute ja damit befasst. Also nur damit nicht jemand denkt, was erzählt sie denn? Und dann 1970, der Offsetdruck kommt und die TLZ-Kollegen in Weimar, die wirklich immer sehr technisch auch interessiert waren und technisch aus dem neuesten Stand sein wollen, die machen eine Nullausgabe für ein neues Layout und für ein neues Erscheinungsbild, ja? Und da ist damals schon Herr Woyton Chefredakteur, der sehr lange Chefredakteur war von 1965 bis 1992. Ich habe den auch noch kennengelernt. Und der muss dann, also und das sieht wirklich sehr schick aus, muss man sagen. 1970 sahen die meisten Heimatzeitungen im Westen nicht so toll aus wie diese Nullausgabe, die man da also machen wollte. Ja? Und da muss der Woyton nachher irgendwie sagen, ja, das machen wir jetzt doch nicht, weil das würde den Leser überfordern und dies und das. Ich sag mal, wer zwischen den Zeilen lesen kann, erkennt ganz genau, was da los war. Die sind einfach zurückgepfiffen worden. Und darum wird's auch in diesem Sonderprodukt, was wir als E-Paper rausgeben und ausschließlich als E-Paper rausgeben, da geht's in einer Geschichte auch darum. Der Kollege Matthias Benkenstein hat das vor Jahren schon recherchiert und auch mit Zeitzeugen dazu gesprochen und ja, das zeigt einfach, wie diese Lage war und unter welchem Druck die standen. Also der Woyton hat ja nicht seine Redaktion darauf angesetzt, jetzt so alle Möglichkeiten des Offset-Drucks zu nutzen und alle Möglichkeiten eines modernen Layouts zu nutzen, um dann nachher so dazustehen wie so ein altbackener Mensch, der dann sagt, ah nee, damit überfordern wir den Leser.
Jetzt haben wir ganz viel über die Geschichte und auch über die schwierige Geschichte gehört. Deswegen ganz kurz gefragt, welche Zukunft siehst du für deine TLZ, sage ich jetzt mal, oder ich formuliere es anders, unsere TLZ, weil wir alle drei haben ja damals mal bei der TLZ begonnen und sind jetzt alle, also Fabian und ich zumindest, Funke.
Ja, ich habe ja sogar noch ein Stück früher hier begonnen. Ich bin ja hierher gekommen im März 90 und da haben wir die Thüringer Tagespost gegründet und da war ich in Gotha und der Slogan war, neue Zeiten brauchen neue Zeitungen. Und ich finde, das gilt heute mindestens genauso wie damals. Also für wen wollen wir weiter was machen? Natürlich für die Leserinnen und für die Leser. Und ich sage ganz bewusst Leserinnen und Leser. Das können auch Hörerinnen und Hörer sein, weil man kann sich alle Texte von uns ja auch vorlesen lassen. Es sind auch Zuschauer. Das ist sozusagen... Das ist der Grund, warum wir das überhaupt machen und weil ich nicht davon ausgehe, dass in diesem Land alle Leute irgendwie über den gleichen Leisten zu schlagen sind, sondern dass es ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen gibt von Menschen. Deshalb macht das aus meiner Sicht, macht es uns die Zukunft nicht schwer.
Und jetzt kennst ja meine Rolle an der Stelle, ne? Jetzt doch nochmal nachgefragt. Du sagst, macht uns die Zukunft nicht schwer, es sind nicht alle Leute über den gleichen Leisten zu schlagen. Haben wir ganz oft schon auch, dass die Hörerinnen und Hörer das jetzt einfach mal wissen. Das sind diese Gespräche, die wir zum Teil einfach auch in der Redaktion mal bei der Kaffeetasse führen. Aber genau in diesem genau da, wo siehst du die TLZ da positioniert? In Thüringen.
Also der typische Leser von der TLZ, ich glaube, der ist vielleicht sogar zu 60% eine Leserin. Das sind Menschen, die in diesem Land schon lange leben oder die hierher gekommen sind und hier gerne leben und die sich eher gesellschaftlich einbringen. Also die auch deshalb Kritik an uns zu üben haben, wenn sie sagen, ja, da wart ihr aber irgendwie ein bisschen zu oberflächlich oder das habt ihr noch gar nicht gesehen, wenn wir irgendwelche gesellschaftlichen Sachen vielleicht nicht genug wahrnehmen. Und das kann ja eben das Müllsammeln in einer Stadt genauso sein, wie jemand hat eine Petition an den Landtag geschickt. Also diese Rolle, die die TLZ immer schon hatte, sozusagen für diejenigen, die nicht die ganze Zeit sich selber beleuchten, um im Rampenlicht zu stehen, sich sozusagen für auf eine andere Gruppe noch zu gucken, die es gibt und die stark ist und die jetzt, sagen wir mal, vielleicht im Eisfeld sind, das nochmal andere Personen als in Jena. Aber in Jena, in so einem hoch ausgebildeten Facharbeitermilieu, genauso wie an der Uni, glaube ich, sind wir gut verankert, also an den Hochschulen insgesamt. Und im Eisfeld sind wir natürlich ziemlich gut verankert bei den Menschen, für die Religion nach wie vor eine Rolle spielt. Ja? Und das sind die, die sonst ganz oft, glaube ich, eben nicht in der ersten Linie stehen, wenn man jetzt guckt, welche User-Needs haben wir zu befriedigen. Weil es gibt ja nicht diesen einzelnen User. Der hat ja auch nicht nur ein Need.
Da sind wir jetzt schon sehr stark in die neue Sprache, von der wir immer reden. Ja.
Du hast User, die Anführungszeichen.
Genau, ich hab die Anführungszeichen gesehen und deswegen spreche ich sie auch nochmal ins Mikrofon, weil die natürlich nicht alle sehen. Da sprechen wir nämlich von Nutzerbedürfnissen. Das ist sowas ganz Neues oder was heißt ganz neu, aber daran orientieren wir uns natürlich auch sehr. Aber Gerlinde, lass uns mal über den Journalismus in Thüringen sprechen. Du hast gesagt, du bist ja mehr als 3 Jahrzehnte jetzt bei der TLZ. Was würdest du sagen? Wie hat sich der Journalismus hier in Thüringen auch verändert in diesen 3 Jahrzehnten?
Also als ich hierher gekommen bin und ob das jetzt dann schon bei der TLZ war oder vorher noch bei der Tagespost, ich glaube, das kann man so in der Rückschau in einem betrachten, dann muss ich sagen, da sind ja natürlich Menschen auf uns zugekommen, die wollten, dass wir etwas darüber berichten, was war. Also ob das GST-Lager bei Tambach-Dietharz war oder ob es die Geschichte war mit der jemand, kommen Sie bei uns in den Keller, das können Sie noch die Löcher sehen, wo mal so Zellen eingerichtet wurden, 45 von der vom sowjetischen Geheimdienst und bei uns im Haus waren diese Leute und ich habe das als Kind gesehen. Also da kamen ja ganz viele Menschen auf einen zu, die so ein großes Vertrauen in uns hatten, obwohl wir wirklich fremd waren. Fremd in dem Sinne, dass wir Menschen hatten, die neu in diesen Beruf gekommen sind, und zwar ziemlich viele von hier, aber eben auch welche aus anderen Regionen. Also da hat dieses Thema mit Lügenpresse oder sowas überhaupt keine Rolle gespielt. Also das ist ja in den letzten Jahren sozusagen uns angeklebt worden.
Heute wird oft suggeriert, dass das Vertrauen in seriöse Medien fehlt. Woran liegt das deiner Ansicht nach? Oder stimmt das überhaupt?
Ja, jetzt bin ich schon so lange hier und dann kürzlich saß ich da abends mit Freunden in Weimar beim Abendessen und da kommt eine Frau und sagt, darf ich Sie mal stören? Und sie wollte mal mit mir darüber reden, wie wichtig sie das finde, dass es uns gibt. Und das kommt, ich würde sagen, eigentlich wöchentlich vor. Das finde ich, also das beschämt einen ja direkt, weil natürlich machen wir nicht immer alles richtig, ja. Aber wir sind offensichtlich ja für Menschen wichtig, dass sie sich sagen, das, was ich da erfahre, das stimmt. Und wenn es mal nicht stimmen sollte, dann sind die in einer Lage, das auch zu sagen, da haben wir irgendwie Mist gebaut. Und das ist ja, finde ich, auch etwas, was in dieser Gesellschaft in der Zwischenzeit so gut wie überhaupt nicht mehr vorkommt, dass jemand auch wirklich sagt, hier, da ist eine Korrektur fällig. Oder wir haben das zwar betrachtet, aber der Korridor der Betrachtung war halt so eng. Es ist uns aufgefallen, wir müssen da nochmal von einer ganz anderen Seite drauf gucken. Und das finde ich auch also in eurer Arbeit und in der Arbeit generell bei uns wirklich, also das ist einer der zentralen Punkte. Es sind so viele Leute in der Zwischenzeit, die alle PR für sich selber oder PR für irgendeine Institution oder irgendwas machen. Es gibt hochgerüstete Pressestellen, das muss ich euch ja eigentlich nicht erzählen, aber also die ganze Zeit versuchen, Propaganda zu verkaufen. Und was wir machen, ist das Gegenteil davon. Und das finde ich, das muss ja auch das sein, was uns so schätzenswert macht und weiterhin auf diesem Markt auch halten kann.
Ja, das sind diese, ich hätte fast gesagt, staatlichen Propagandaabteilungen, von denen du redest. Das sind natürlich die Pressestellen der Fraktionen, egal wo man im Land hinguckt. Oder der Parteien natürlich.
Und je extremer, desto hochgerüsteter, muss man ja auch sagen.
Das ist ganz wahr.
Aber manchmal oder oftmals immer öfter sitzen dort natürlich ehemalige Kolleginnen und Kollegen.
Ja, das ist ein großes Problem. Aber ich kenne auch welche, die mir selber gesagt haben, dass sie da, ich darf das so nennen, angebaggert wurden und dann gesagt haben, niemals. Aber wir wissen auch alle, was ein einzelner Herr, Journalisten schon ziemlich früh gesagt hat, was denn wohl wäre, wenn er denn dann mal bedeutend wäre. Also das heißt, zieht euch warm an, das steht schon im Raum. Und ich meine, das betrifft euch vielleicht noch stärker als mich, ja?
Ganz interessanter Punkt, an dem wir jetzt sind. Ich würde dich gerne mal fragen, weil sich das jetzt so entwickelt. Wir kennen das ja aus der Politik, da gibt es dann eben Abstandsgebote, wenn Ministerinnen oder Minister aus der Politik irgendwie in Lobbyverbände wechseln. Jetzt haben wir gerade gesagt, Journalistinnen und Journalisten finden wir ganz oft mittlerweile in Pressestellen von Fraktionen, von Parteien wieder. Die wechseln quasi die Seite des Schreibtischs. Wärst du dafür zu sagen, dass es da auch so einen gewissen zeitlichen Abstand bräuchte, bis man das machen darf?
Also wenn jemand jetzt zum Beispiel bei uns volontiert hat und gelernt hat und auch eine Weile bei uns war und geht in eine demokratische Partei, um dort in der Pressestelle zu arbeiten. Also ich setze voraus, dass er vorher nicht schon in dieser Partei war, solange er bei uns arbeitet und dann gar noch Parteiarbeit macht. Weil wenn jemand bei uns arbeitet und ist in einer Partei, dann soll er da bitteschön seine Mitgliedschaft so weit ruhen lassen, dass es keinen Einfluss haben kann auf seine Arbeit oder auf ihre Arbeit bei uns.
Schließt sich Parteimitgliedschaft für dich aus, für einen Journalisten
eigentlich? Für mich persönlich auf jeden Fall. Und bei anderen, es kann ja sein, jemand ist schon mit 16 in die JU oder bei den Jusos eingetreten, dann würde ich sagen, lass das einfach ruhen, weil du kriegst doch die ganze Zeit Probleme, wenn du irgendwie im Kreisverband XY ist und dann kommen die von hinten und sagen, ja, kannst du da nicht was machen und wirst du nicht unser Schriftführer sein? Und also ja, das ist doch nur mit Problemen behaftet, also einfach ruhen lassen. Und ich glaube, in einer richtigen Partei verstehen die richtigen Leute auch diese Haltung. Aber wenn jetzt jemand, der von uns gut ausgebildet wurde und dann in eine demokratische Partei wechselt, dann würde ich sagen, da haben wir nichts falsch gemacht und derjenige auch nicht, weil der weiß ja erstens, wie wir arbeiten und zweitens, wie man ordentlich arbeitet und der kommt mehr aus dem Journalismus und muss sich das sozusagen die PR-Seite erst noch aneignen und man kann denjenigen auch immer darauf ansprechen und sagen, also versuch nicht, mich für dumm zu verkaufen, versuch mich nicht irgendwie zu betuppen, das geht doch auch gegen deine eigene Ehre. Also da sehe ich keine Schwierigkeiten, die Schwierigkeiten sehe ich eben dann, wenn jemand wirklich sich kaufen lässt. Ja, kaufen lässt, um etwas zu machen, was dieses Land aus dem Gleis heben soll. Und an dem Punkt sind wir ja schon ziemlich nahe dran, also dass dieses Land aus dem Gleis gehoben werden soll.
Gute Überleitung, Elmar, oder?
Ja, genau, stimmt. Gelinde, sprechen wir mal darüber, wie Thüringen sich politisch verändert hat. Also wo kommen wir her? Wo sind wir gelandet?
Ich habe ja schon vorher gesagt, ich bin am 17. März 90 nach Gotha gekommen und am 18. war die Wahl und 2-3 Tage später habe ich begonnen, da diese Tagespost aufzubauen. Und das war natürlich total spannend. Da war Gotha ganz, ganz bedeutend, weil da kam ja dann zum einen eben, also der Dieter Reinholz, die Älteren unter uns wissen noch, wer das war.
Wer war denn das?
Dieter Reinholz war Landrat des Landkreises Gotha und es war ja damals viel die Rede von der Landräterepublik Thüringen. Wurde ganz oft von dieser Landräterepublik Thüringen gesprochen. Das hat sich lange gehalten, weil es waren überall CDU-Landräte, also es gab natürlich in so einer kreisfreien Stadt wie Jena, da war immer schon die FDP stark, aber ansonsten war das alles CDU und die hatten einen sehr großen Einfluss und die haben als Kommunen diesen Einfluss auch geltend gemacht. Da denke ich mir manchmal, wenn heute so Kommunen und auch Verbände von Kommunen immer sich eher so als die Leidtragenden einer Entwicklung sehen, ja, dann müssen sie vielleicht auch noch mal ein bisschen in die eigene Geschichte gucken. Also die haben sich doch einfach diese Stärke auch genommen. Also das war einerseits dieser Dr. Dieter Reinholz und zum anderen war es Josef Duchatsch. Josef Duchatsch, der erste Ministerpräsident Thüringens, also nach 1989, 90. Der kam auch aus Gotha und dann lag das ja sehr nahe, dass ich sofort also den direkten Zugang da einfach hatte. Also da kommen wir her. Dann hat sich natürlich Thüringen, kann man ja sagen, ist in der glücklichen oder unglückseligen Lage, dass hier immer alles irgendwie zuerst passiert. Und das habt ihr ja selber alle begleitet die ganzen Jahre. Ja, und wo wir jetzt stehen, ja, das ist halt, ich finde, das ist sehr, sehr schwierig, wie sich das in Teilen entwickelt hat. Aber da müsste ich mehr Fragen an euch stellen als ihr an mich.
Ich stelle dir mal noch eine. Ja. Was war denn das aus deiner Sicht, du hast das ja gerade schon angerissen, was war das einschneidendste Erlebnis in der Thüringer Politik, das jetzt bis heute auch nachwirkt? War es der Skiunfall von Ministerpräsident Dieter Althaus, in dessen Folge ja die CDU nicht nur die absolute Mehrheit verlor, sondern eben auch gar nicht mehr, Christine Lieberknecht hat dann noch regiert, aber es gab natürlich einhalben Probleme. War es die erste Landesregierung, die von der SED-Nachfolgerin Linkspartei geführt wurde, was ja dann über 10 Jahre ging? Oder war es doch die Wahl von Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsident? Was würdest du sagen, war das Ereignis, was Thüringen so sehr ins Wanken gebracht hat, dass es bis heute nachwirkt?
Oder vielleicht war es auch noch ein ganz anderes.
Oder es war noch ein viertes.
Kann sein, zum Beispiel, was wir auch noch hatten, was ja innenpolitisch, sicherheitspolitisch auch noch ein Riesenthema war der Amoklauf am Gutenberg-Gymnasium.
Ja, dann hatten wir den NSU. Den muss sich Thüringen ans Bein binden. Mhm. Ja, da können wir nicht sagen, bloß weil die am Schluss in Zwickau gewohnt haben. Nein, die kamen alle aus Jena. Mhm. Die haben hier alle Familie, Verbindung und wir haben bis zum heutigen Tag die Nachwirkungen. Also, weil es waren ja nicht nur dieses Kerntrio, sondern es gibt ja auch noch all die anderen. Und jetzt, wenn jedes Mal wieder kommt, Frau Zschäpe hätte sich irgendwie resozialisiert. Jo, okay. Also ja, da kommen auch noch sehr schwierige Sachen auf uns zu. Also ich glaube, die Liste könnte man einfach noch sehr viel mehr verlängern. Ich muss sagen, bei dem Punkt Skiunfall, also wenn ihr mal Dieter Althaus einladet, dann bin ich gerne mit dabei, weil ich fand das damals in Teilen auch journalistisch falsch erzählt und übertrieben. Elmar fährt ja auch Ski. Dieser Unfall hätte jedem von uns passieren können, glaube ich. Ja, jeder von uns ist schon mal irgendwie so in so eine Autobahn, nennt man das, wo diese Frau runterkam, gefahren. Und dieses Hochjatzen von dem, wie dieser Unfall passiert ist, das fand ich schon völlig unangemessen. Dann war er natürlich wirklich in massiver Weise falsch beraten von Menschen, die ihm einmal einer Zeitung ausgeliefert haben, die wenige Buchstaben braucht und große Bilder. Er war so, also er hatte echt schlechte Berater, war schwer krank. Im Grunde war das in Teilen, also wie man alles nicht macht. Und ganz viele Leute wollten in dieser Rekonvaleszenz auf seine Kosten da auch noch irgendwie ihr Mütchen kühlen.
Ja,
und
das Problem
das waren nicht nur Journalisten, das waren vor allem ziemlich viele Leute, also sozusagen, die sich da auch noch parteipolitisch was in der CDU erwartet haben. Also das ist, glaube ich, echt mal wirklich ein eigenes Kapitel, um das aufzuarbeiten.
Aber dazu gehört vielleicht auch ganz kurz nur, also das ist ja oftmals so bei Parteien, bei der CDU ist, glaube ich, jetzt wieder so gewesen und es ist immer noch so, man hatte auch gar keine Alternative. Also er war plötzlich so schwer verletzt und musste einfach wieder antreten und sah sich dann auch selber in der Pflicht bei allen schlechten Beratungen, die er hatte. Aber es gab eigentlich niemanden, alles andere, was danach kam, war natürlich Verlegenheitslösungen.
Naja, ich glaube, seine eigenen Berater haben niemanden gesehen und hatten ja sonst durch seinen Abgang haben die ja auch ihren Machteinfluss verloren und so. Aber redet mal selber mit ihm drüber. Ja, ich habe in jüngerer Zeit öfter mal Gelegenheit gehabt, mit ihm kurz darüber zu reden. Und das ist also so ein spannendes Kapitel auch der Landesgeschichte. Aber das Einschneidendste, würde ich sagen, das liegt jetzt eigentlich, also alle diese Sachen sind ganz wichtig und dieser ikonische Blumenwurf und also all das, ja. Aber für die Menschen am einschneidendsten war sicherlich das Jahr 1990 ein total verrücktes Jahr, was die Menschen 89 gemacht haben und muss sagen, es waren ja relativ wenige, die wirklich früh auf die Straße gegangen sind, wie sich das alles gewechselt hat. Von wir sind das Volk und wir sind ein Volk. Und dann kommt dieses Jahr 90 mit diesen ganzen Wahlen im März, im Mai, dann die Landtagswahl im Herbst und dann noch am 2. Dezember die Bundestagswahl. Und zwischendrin kommt eine Währungsunion, es kommt die deutsche Einheit und es ist ganz klar, dass bestimmte Sachen wegfallen werden. Nicht, weil die irgendwie schlecht waren, sondern weil es das einfach in der Bundesrepublik nicht gab, so in dieser Weise. Also entweder musste man etwas anderes erfinden oder es war weg. Und das sind ja auch die Punkte, warum heute nach wie vor viele Menschen sich da gekränkt fühlen. Ja?
Jetzt sind wir auch hier, um über 80 Jahre TLZ zu sprechen. Haben wir ganz am Anfang gemacht. Jetzt schließen wir so langsam auch den Bogen und wie feiert die TLZ ihren runden Geburtstag?
Naja, wir waren ja 80 Jahre alt, also das heißt, wir feiern ganz lang. Wir haben schon längst angefangen, indem wir mit Lesern an ganz unterschiedliche Orte gegangen sind, wo er sich alles empfehlen kann. Ja? Wir waren in der Miniatur in Rula, eine wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal war, aber ich würde sagen, geht da mal hin. Aber vor allem ist das deshalb entstanden, weil da so viele Leute, die so Feinwerktechniker waren und eben Uhren herstellen konnten, weil die alle gleich nach 1990 arbeitslos wurden. Und statt eben irgendwie so eine ABM zu machen, wo man, weiß ich nicht, die Straße fegen musste oder irgendwas, haben die gesagt, nee, wir machen sowas. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte dahinter. Auch dann waren wir natürlich, Fabian wird es besonders gut kennen, in Lengenfeld unterm Stein.
Dresine
fahren. Ja, Dresine, Elektrodresine fahren. Wir waren in den Höhlern in Gera, auch wirklich richtig spannend. Und wir waren noch ein paar andere Sachen machen. Auf dem Beutenberg in Jena tut sich so viel, werden wir mit Lesern hingehen. Natürlich auf den Friedenstein, also ins neue Gemäldemuseum in Gotha und an ganz vielen anderen Stellen. Wir feiern am 24. mit unseren Fest- und Ehrengästen. Nora Marx aus der Verlegerfamilie wird kommen. Das ist, finde ich, auch wirklich schön, dass da gezeigt wird, wie wichtig auch der Verlegerfamilie die TLZ ist. Und wir werden am 25. mit Lesern ein Schokoladenkonzert feiern. Und wenn ich das richtig sehe, wird Fabian auf jeden Fall an beiden Feiern teilnehmen.
Ja, das ist wahrscheinlich so. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt gehört, Sie haben gehört, wer 80 Jahre alt wird als Zeitung, der feiert ein ganzes Jahr. So ist
mindestens.
Das. Mindestens ein ganzes Jahr. Und ja, von diesen Feierlichkeiten werdet ihr sicherlich auch das ein oder andere noch lesen. Wir sind am Ende angekommen unserer aktuellen Folge von Reden wir über Thüringen. Ich darf noch einen Hinweis geben. Der Podcast erscheint jetzt am Dienstagabend und Sie werden den dann am Mittwoch, 24. September, werden Sie den vielleicht morgens hören. Und ab da, Gerlinde, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, ist auch das Sonderprodukt, das Flipping Book,
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpoints. TC.